HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister herzlich willkommen und Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, Sie hatten in diesen Tagen gute Begegnungen, schöne Stunden mit der Familie, vielleicht mit Freunden. Vielleicht haben Sie auch einen Gottesdienst besucht und dort ein Stück gute Gemeinschaft erlebt. Wenn die Tage gut waren, dann lassen Sie uns zurück mit dem guten Gefühl, in Beziehungsnetze eingebunden zu sein, die tragen. Die Familie, die Freunde, die Kollegen, die Nachbarn. Wir haben uns vielleicht Karten geschickt, uns gute Wünsche ausgesprochen. Es gab eine Weihnachtsfeier vielleicht im Betrieb. Einmal im Jahr festigen wir ganz ausdrücklich die Beziehungen, in denen wir stehen. Und unsere Beziehungsnetze sind so wichtig heute. Wir müssen sie mehr als früher auch pflegen, denn in der wachsenden Anonymität unseres Lebensalltages, nicht nur in den großen Städten, sind Beziehungen ein wichtiger Halt. Das, was uns die Welt heimatlicher macht und uns hilft, uns aufgehoben zu fühlen. Das ist in den kommenden 2 Stunden unser Thema: Ich, du, wir vom Leben in Beziehungen. Und ich sage unser Thema, weil wir darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen möchten. Was zeichnet für Sie gute Beziehungen aus und was gehört zu einer guten Beziehungspflege? Meine und Ihre Gesprächspartnerin ist dabei Dr. Daniela Tausch. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Sie lebt und arbeitet in Würzburg und wir sind mit ihr verbunden in einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Einen schönen guten Abend, Frau Tausch.
Guten Abend, Herr Hofmeister.
Frau Tausch, das Weihnachten ist das Fest der Familie, also ein eigenes Fest für dieses wichtige Beziehungsnetz Familie. Man hat sie sich nicht gewählt, diese Beziehungen. Sie sind oft nicht mal die innigsten, aber am Ende haben Sie dann doch so eine ganz besondere Reißfestigkeit. Ist das auch Ihre Beziehung, eine ganz besondere Qualität dieses Beziehungsnetzes Familie?
Also ich glaube, für viele ist Familie ganz viel Geborgenheit, aber auch sehr viel an Konflikt, an Streit, an Enttäuschungen. In Familie hat man ja auch sehr viel Erwartung an den anderen, dass wir doch endlich von dem anderen angenommen werden, dass wir das gehört bekommen, gesagt bekommen. Und dadurch sind wir natürlich auch sehr verletzlich, gerade in der Familie oder gerade in nahen Beziehungen.
Hm. Ein vergleichbares Fest der Freundschaft, so wie Weihnachten Fest der Familie ist, das gibt es eigentlich nicht. Schade eigentlich,
ja,
oder?
Würde ich auch sagen. Aber ich denke, dass für viele inzwischen Weihnachten auch das Fest der Freundschaft ist. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen an Freundschaften einfach auch zusammenfinden, dass man nicht mehr nur sagt, oh nee, nee, nur unsere Familie und sonst darf niemand dabei sein, sondern dass sich Weihnachten auch öffnet. Dass es eigentlich heißt es ja auch nicht Weihnachten Fest der Familie, sondern eigentlich Fest der Liebe oder des Mitempfindens, des Zusammengehörigkeit.
Lebenswert in HR2 Kultur, das ist Ihre Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Lebenserfahrungen austauschen über die Frage, wie pflegen Sie Beziehungen, damit sie lebendig bleiben, diese Beziehungen, und worauf kommt es Ihnen dabei an? Sie können sich telefonisch beteiligen unter folgender Nummer, die sage ich dann auch noch häufiger: 069 für Frankfurt 155-6126. Ihre und meine Gesprächspartnerin ist Dr. Daniela Tausch. Das sind die Gespräche am Feiertag und die stehen heute unter dem Titel Ich, Du, Wir vom Leben in Beziehungen. Ich interessiere mich für Ihre Lebenserfahrungen zu Beziehungen, die für Sie gut sind, die tragend sind, die wertvoll sind und was man tun muss, um solche Beziehungen zu haben. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, 069 155 6126. Gesprächspartnerin dabei ist die Psychologin und Therapeutin Dr. Daniela Tausch. Frau Dr. Tausch, man sagt ja, dass bewusst gepflegte und selbstgestaltete Beziehungsnetze heute ein Stück wichtiger werden, weil wir einfach nicht mehr so ganz selbstverständlich eingebunden sind in solche Netze wie früher. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, früher war man sehr viel mehr in der Familie eingebunden, in der Großfamilie. Das heißt, es hat sich auch mehr verteilt. Es war nicht nur auf die Eltern, sondern es gab die Großeltern, die Tanten. Das gibt's ja alles nicht mehr. Man wohnt viel weiter auseinander und ist so verwickelt in seinem Beruf, setzt da so viel Energien ein, dass man dann oft auch gar nicht mehr die Energien hat, Beziehungen zu pflegen, die aber wichtig sind. Und ich fand es so schön, wie Sie sagen, damit Beziehungen lebendig bleiben. Also es ist ja nicht, dass man sagt, ich habe jetzt eine Freundschaft und die soll so bleiben, sondern man muss was für tun. Man muss manchmal auch Konflikte aushalten. Man muss manchmal auch verzeihen, auf den anderen wieder zugehen. Dadurch bleibt Beziehung lebendig.
Mhm. Es ist auch so, dass Sie haben gerade das Stichwort Mobilität, dass wir eben durch die Arbeit auch an unterschiedlichen Orten sind, dass ja auch neue Herausforderungen dadurch entstehen, zum Beispiel eben Beziehungen zu pflegen, wo der eine in einem Ort ist, wo man früher vielleicht mal war und man ist inzwischen schon 400 Kilometer weiter. Das würde mich auch mal interessieren, bei den Hörerinnen und Hörern zu erfragen, wie das geht, welche Erfahrungen da möglich sind, was das für eine eigene Qualität hat, wenn man eben solche Beziehungen auch über die Distanzen pflegt. Frau Tausch, ist Einsamkeit auch in Ihrer Erfahrung als Psychologin so ein drängenderes Thema geworden?
Würde ich sagen. Viele Menschen leiden unter der Einsamkeit, möchten mehr Kontakte, haben aber auch gleichzeitig Angst davor, verletzt zu werden, Angst davor, nicht gemocht zu werden oder verlassen werden. Also Einsamkeit ist ein sehr, sehr großes Thema. Und Sie haben es ja auch so schön die Sendung genannt, ich, du, wir. Das heißt, es geht eigentlich darum, erstmal eine Beziehung zu sich selber zu haben. Also zu ich, zu mir, und dann kann ich auch leichter Beziehungen zu anderen wagen und kann dann vielleicht eine Verletzung oder Enttäuschung auch nochmal anders annehmen.
Also die Beziehung zu mir selber steht sozusagen qualitativ am Anfang. Wenn ich mich schwer tue, mit Menschen in Beziehung zu kommen, dann wäre so die erste Rückfrage, die Sie vornehmen würden, wie hast du eigentlich eine Beziehung, wie ist die Qualität der Beziehung zu dir selber?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sicherlich auch noch fragen, wie war die Beziehung in der Ursprungsfamilie? Wie war die Beziehung zu deinen Geschwistern? Wie war die Beziehung zu deinen Eltern? Oder gab es eine Bezugsperson in deinem Leben, wo du eine nahe Beziehung hattest? Das ist ja das, was die Forschung herausgefunden hat, was uns resilient macht, was uns stärkt und kräftigt, sodass wir auch in Beziehung gehen können. Wenn es irgendwo jemanden gab, der an uns geglaubt hat. Und manchmal, ich erinnere mich, bei einer Klientin war es der Schuster, bei dem sie immer in der Werkstatt sitzen konnte und alles erzählen konnte und wo sie das Gefühl hatte, der glaubt an mich.
Also es ist ausreichend, wenn man das mal in Anführungsstrichen sagt, dass man auch nur einmal so etwas erlebt hat, so etwas Tragendes, so etwas richtig Stimmiges, um davon auch ein Leben lang zu zehren.
Ich glaube, dass es uns ganz viel Kraft gibt. Ob es ausreichend ist, ich denke, es kommt immer noch darauf an, wie ist die Biografie, was kommt da hinzu und so weiter, wie ist die Beziehung, wie fest ist sie. Aber dass sie uns stärkt und kräftigt für das Leben und vielleicht auch Hoffnung gibt für das Leben und auch den Mut gibt, in Beziehung zu geben, weil das Gefühl ist, da hat jemand an mich geglaubt, der mochte mich so, wie ich bin. Ich konnte dem in seiner Schusterwerkstatt alles erzählen.
Sie haben eben schon ein Stichwort genannt, das ja zunächst mal befremdlich wirkt. Sie haben gesagt, es gibt auch Angst vor Beziehungen. Zunächst mal würde ich sagen, gibt es eine riesige Sehnsucht nach Beziehungen.
Ja, aber da, wo die Sehnsucht liegt, liegt oft die Angst, weil dann ja ganz viele Wünsche, Erwartungen sind. Das ist ja der Wunsch, oder andere möge mich jetzt immer annehmen, der möge so sein, wie ich ihn mir wünsche. Und dann kommt eine Enttäuschung, oh, der ist dann doch anders und er macht die anderen Sachen anders. Und das ist ja für uns auch immer wieder verunsichernd, wenn wir erleben in einer Partnerschaft oder in engen Freundschaftsbeziehungen, die machen das so ganz anders. Das mögen wir nicht gerne. Wir wollen eigentlich, dass die Menschen, mit denen wir nah sind, genauso ticken wie wir. Und das gibt dann die Enttäuschung und die Angst und natürlich die Angst, verlassen zu werden.
Dass andere genauso ticken wie wir als eine Ursehnsucht, eine Ur-Erfahrung. Ja. Das heißt, wir müssen uns das klar machen und eigentlich viel toleranter gegenüber der Andersheit von auch nahen Bezugspersonen werden.
Ja. Und das erlebe ich selbst an mir. Je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir. Und ich muss mich immer wieder richtig an Riemen reißen und sagen, komm, jetzt werd nicht so eine alte Schrulle, sondern mach dein Herz weicher, ja, und urteile nicht so schnell über jemanden.
Und vor allen Dingen liegt ja dann in den engeren Beziehungen, gerade Freundschaften, dann auch immer so eine Herausforderung darin, den anderen nicht anders haben zu wollen.
Ja. Denn das ist das Schwierigste, glaube ich. Dann versucht man ihn doch irgendwie zu ändern oder irgendwelche Möglichkeiten zu sehen. Und eigentlich geht es darum, dass wir uns dann ändern, sodass wir den anderen annehmen können. Aber das ist schwer.
Frau Tausch, Sie sind ich weiß nicht, ob es im Sommer war, aber vor einiger Zeit sind Sie selber gesundheitlich angeschlagen gewesen. Sie sind eines Tages aufgewacht und waren halbseitig gelähmt und waren dann ganz plötzlich auf Netze, Hilfsnetze, Beziehungsnetze angewiesen. Ja. Wissen Sie noch, was Ihnen damals durch
den Kopf... Genau, also ich weiß noch, wie es mir irgendwie in einer Nacht im Krankenhaus deutlich wurde. Ich hatte eine Gehirnblutung und bin dann nach 3 Wochen zu mir gekommen und war halbseitig gelähmt. Und ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr gerne bewegt und dachte, das geht einfach nicht. Und habe in dieser Nacht geweint darum, dass ich vielleicht nie wieder schwimmen kann, nie wieder Fahrrad fahren kann, nie wieder gehen werde. Und dann kam mir aber das Einzigste, was ich habe, das sind noch meine Freunde und mein Mann. Also die Freunde und Familie, die da sind, die mich besucht haben, die mir Mut zugesprochen haben, wo ich das Gefühl hatte, mit denen kann ich es schaffen. Und ich war gar nicht so konkret auf Hilfe angewiesen, aber es war einfach, weil nach der Lähmung war alles so schwer, alleine sich anzuziehen. Nach dem Anziehen dachte ich immer, Gott, jetzt könnte ich wieder ins Bett gehen. Ja. Also weil es alles so erschöpfend war und da zu wissen, da gibt's Menschen, die wollen, dass ich das versuche weiterzuleben, die wollen mit mir zusammen sein. Das hat mir letztendlich die Kraft gegeben.
Wir sprechen jetzt schon über sehr intensive Beziehungen. Also Sie haben Ihren Mann genannt, Ihre engeren Freunde, die Ihnen in so einer Situation beistehen. Aber wir leben ja heute auch in dann entfernteren Beziehungsnetzen. Also denken wir mal an Nachbarschaften oder aber denken wir an Kollegen oder einfach nur so Sportfreundschaften. Müsste man sich auch klar machen, dass auch solche, sagen wir mal, fast beiläufigen Beziehungen tragend sein können?
Ja. Ja, glaube ich, müssten wir viel öfters bewusst wahrnehmen oder wenn wir irgendwie vielleicht jeden Tag irgendwo unsere Zeitung kaufen, der Mensch ist ja dann auch, der Verkäufer oder Verkäuferin ist ja auch irgendwie ein Stück unseres Beziehungsalltages, ja. Da sagt man dann am Morgen bei der Zeitung, da waren denn Ihre Feiertage oder Gott, haben Sie auch heute Nacht so schlecht geschlafen oder sich einfach dieser kurze Austausch oder auf dem Markt, wenn man da einkauft, einfach so ein kurzer Austausch, gibt einem ja auch ein Stück Bestätigung und das Gefühl, ich werde wahrgenommen, da gibt es ein Netz von Menschen, die sind irgendwie interessiert an mir.
Ich werde wahrgenommen und ich nehme auch wahr, denn es ist letztlich vermutlich dann auch immer diese Gegenseitigkeit, die Beziehungen dann...
Ich denke, durchs Wahrnehmen ist es am besten, in Kontakt zu treten. Zum Beispiel zu sagen zu der Marktfrau, oh Mensch, das muss jetzt hier ganz schön kalt für Sie sein oder so. So treten wir natürlich am leichtesten in Kontakt.
Frau Tausch, Sie haben mir vorher erzählt, und das fand ich ganz witzig, weil wir haben über Stammkneipen gesprochen, weil da so auch Beziehungsnetze einfach so ganz selbstverständlich gegeben sind. Sie haben eine Stammapotheke inzwischen.
Genau, das ist so toll, da kann ich, also weil die Stammkneipen sich ja aufhören und dann dachte ich zu meiner Apothekerin, na, Sie sind aber meine Stammapotheke, ja. Weil es ist toll zu wissen, da kriege ich meine Medikamente und ich kann das Rezept nachreichen, ich muss es nicht sofort reichen. Also ich bin auch da unterstützt, das ist ja auch so gut zu wissen, selbst wenn es in Geschäften ist, zu wissen, da bin ich unterstützt oder ich könnte da vielleicht anrufen, die würden mir das vorbeibringen oder so. Aber das heißt natürlich auch, dass ich mich dort so zeige, also mit meiner Hilfsbedürftigkeit oder mit meinen Themen, die mich beschäftigen.
Es gibt Beziehungen, die sind langjährig und auch tragend, aber die werden gar nicht so häufig gepflegt. Also man sagt ja, gute Freundin, guter Freund, da sieht man sich relativ häufig. Aber es gibt auch tragende Beziehungen. Also ich zumindest habe ein paar Freunde aus meiner Kindheit. Wir treffen uns ein oder zweimal im Jahr ein Wochenende. Das geht schon über viele, viele, viele Jahre. Und das ist für mich, merke ich schon, auch eine ganz große Stabilität. Wie oft muss man sich sehen, damit eine Beziehung solche stabilen Qualitäten hat? Kann man das sagen?
Ich glaube, es ist nicht davon abhängig. Nee. Ich denke, es kommt darauf an, wie man sich wieder begegnet. Und häufig ist ja dieses Gefühl, oh, wir waren gar nicht so lange auseinander, weil man sich einfach so gut kennt. Gerade wenn Sie sich sagen, Sie kennen sich von der Schule oder von der Straßenspielen, da kennt man sich ja wirklich gut und hat lange Zeit eine Geschichte auch miteinander. Hat vielleicht den ersten Liebeskummer geteilt, den Ärger mit den Eltern bei einer schlechten Zensur oder so. Also ich glaube, es macht eher was aus, was haben wir schon alles miteinander miteinander geteilt. Und das muss nicht immer das Schöne sein, eine schöne Reise oder ein Geburtstag oder irgendwas Tolles. Das, was uns zusammenschweißt, ist ja oft eher die Krise, die man miteinander hat. Ja? Also da, wo meine Freundin mir beigestanden hat, wo ich verlassen wurde oder dieses geschehen ist oder jenes geschehen ist, schweißt ja viel mehr zusammen. Da weint man dann eine Nacht durch oder betrinkt sich meinetwegen auch die Nacht. Das schweißt ja viel mehr zusammen als jetzt nur die schönen Sachen.
Mhm. Beziehungen, was schweißt Sie da zusammen? Was ist es, das für Sie Beziehungen tragend macht? Und wie pflegen Sie Beziehungen? Was muss man da investieren, damit solche Beziehungen auch tragend bleiben? Oder haben Sie mal sogar jetzt neue Beziehungen angeknüpft? Wir haben über Beziehungen aus der Kindheit gesprochen, die langjährig sind, aber es gibt natürlich auch die Aufgabe oder die Herausforderung, dann Beziehungen nochmal anzuknüpfen, wenn man schon viele, viele Lebensjahre angesammelt hat. Worauf muss man da eigentlich achten? Und das alles würden wir gerne mit Ihnen ein bisschen austauschen, diese Erfahrungen unter der Nummer 069 155 6126. Ich, du, wir vom Leben in Beziehungen. Das ist unser Thema im Gespräch mit Ihnen und Daniela Tausch. 069 155 6126. Hier ist HR2 Kultur lebenswert, die Gespräche am Feiertag. Wir sprechen heute über Beziehungsnetze unter der Überschrift Ich, du, wir vom Leben in Beziehungen. Beziehungen bewusst zu pflegen, wird in einer Zeit von Anonymität, von zerbrechenden Partnerschaften und von kleinen Familien immer wichtiger. Wir haben das eben schon angedeutet. Beziehungen sind eine Lebenskunst, in der man sich entwickeln kann, ein Leben lang. Ihre Lebenserfahrungen würden wir dazu gerne ins Gespräch bringen. Was schweißt einen zusammen in einer Beziehung? Worauf achten Sie besonders in Ihren Beziehungen? Was ist Ihnen wichtig, damit sie lebendig bleiben, diese Beziehungen? Unsere Telefonnummer ist 069 155 6126 und Ihre Gesprächspartnerin ist Dr. Daniela Tausch, die Psychologin und Therapeutin in Würzburg. Die Telefonnummer hier ins Studio 069 155 6126. Frau Tausch, ich habe seit einiger Zeit ein Bild vor Augen, das ich sehr schön finde für so Beziehungen eines Lebens. Ich stelle mir da so einen Omnibus vor. Das bin ich mit all meinen Beziehungen, mit denen ich unterwegs bin, auf den Straßen meines Lebens. Und da sind dann wirklich alle drin, zu denen ich Beziehungen habe. Manche sind schon ganz lange mit mir unterwegs und andere sind erst vor kurzem eingestiegen, denn da gibt es immer wieder auch Haltestellen, wo Menschen aussteigen, einfach weil Beziehungen auch auseinandergehen und andererseits auch andere wieder einsteigen, weil man tatsächlich auch immer wieder neu anknüpft. Das ist ein dynamisches Bild, weil Beziehungen ja, glaube ich, immer in Bewegung sind, zumindest solange wir selber in Bewegung sind.
Ja, verändern sich immer wieder hoffentlich, denn dadurch sind sie lebendig. Und ich glaube, nur diese lebendigen Beziehungen bereichern uns. Aber das heißt natürlich auch, es gibt tolle Zeiten, wo man sich nah ist, wo man Freude miteinander hat. Und dann gibt es vielleicht Zeiten, wo man sich entfernter ist, wo man sich ein bisschen fremder ist. Das gehört ja genauso zur Beziehung dazu. Wir mögen es nicht so gerne und würden es am liebsten überspringen. Aber genauso, das ist auch Beziehung.
Was ist das eigentlich, wenn man mal intensivere Zeiten hat oder Zeiten, wo es eher in Eindruck haben, es ist schal oder langweiliger. Was passiert da? Einer entwickelt sich, ein anderer bleibt zurück oder was sind das für Dynamiken in solchen Beziehungen?
Ich denke schon, manchmal gibt es Zeiten, wo vielleicht der eine mit was ganz anderem beschäftigt ist als der andere. Sagen wir mal, neuen Job oder sich verliebt, dann ist die oder derjenige natürlich erstmal ganz aufgegangen in der neuen Beziehung, schwärmt davon und der andere trennt sich vielleicht, also hat ganz andere Themen, die ihn beschäftigt und dann geht es sicherlich erstmal ein Stück auseinander. Und das gehört ja auch zu einer Freundschaft dazu.
Wenn man dann den Eindruck hat, das passt gar nicht mehr, man kann ja sagen, einerseits, ich habe jetzt im Grunde den Eindruck, unsere Beziehung könnte sich weiterentwickeln oder da ist irgendetwas nicht mehr ganz passend. Vielleicht müssen wir mal unsere Beziehung intensivieren, aber es kann ja auch sein, dass das dann ein Ende hat. Soll man das dann ansprechen? Wie würden Sie Freundschaftsbeziehungen, ohne dass es eine wirklich zu schwere Kränkung ist, wo einer den Eindruck hat, es ist irgendwie schal geworden oder so? Man hat ja auch Schuldgefühle. Wie würden Sie damit umgehen?
Also Ich kann es auch nicht immer so, aber ich würde es am besten finden, wenn man es anspricht, miteinander wirklich anspricht und auch die Zeit würdigt. Also bei einer Freundin, wo wir irgendwie uns sehr entfernt haben, haben wir einander gedankt für das, was wir hatten, aber auch gesehen, unsere Wege gehen jetzt einfach so auseinander, dass zu wenig Verbindung da ist. Und das auch anzusprechen in dieser Wertschätzung, aber auch in der Akzeptanz, unsere Wege sind einfach zu unterschiedlich.
Darf ich für mich selber verlangen, dass eine Beziehung mir eigentlich immer etwas bringt und dass dann sowas, so ein Gefühl der Schalheit eben auch bedeutet, eigentlich bringt mir das nichts mehr?
Ich finde schon, dass zur Beziehung und Freundschaft auch dazu gehört, dass es mir was bringt, so wie Sie sagen. Es gibt sicherlich immer wieder Zeiten, wo es ungleich ist. Also wo ich vielleicht der Freundin mehr gebe, als sie in diesem Moment mir. Aber dass ich immer noch spüre, auch doch sehr trotzdem Interesse. Also da ist ein gegenseitiges Interesse da. Aber es wird nicht immer ausgewogen sein. Und das gehört für mich auch zur Freundschaft mit dazu. Da mache ich mal was, auch wenn ich denke, ach, eigentlich habe ich keine Lust, sondern ich mache es, weil es der anderen wichtig ist. Und damit auch der Beziehung wichtig ist, dem gemeinsamen Erlebten wieder wichtig ist. Aber ich glaube, man muss darauf achten, dass das nicht zu sehr in ein Ungleichgewicht kippt.
Es kann eben auch sein, dass, wenn man mal bei dem Bild vom Omnibus bleibt, dass der dann anhält und dass dann neue Menschen in mein Leben treten. Ja. Geht das noch, wenn man schon viele Jahre hinter sich hat, oder sind die stärksten Beziehungen dann doch die, die sehr früh eingegangen wurden?
Also ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich habe als Kind, als Schulkind keine festen Freundschaften geschlossen. Ich war eher eine Außenseiterin, dachte eher, nee, also ich bin irgendwie eine komische, irgendwie kann man mit mir nicht richtig befreundet sein, und habe es eigentlich erst mit 30 Jahren, da ist mein erster Mann sehr plötzlich gestorben und Freundinnen waren da und ich konnte anrufen, auch nachts anrufen, und da habe ich zum ersten Mal Freundschaft erfahren. Aber vorher dachte ich immer, das geht irgendwie gar nicht. Und dann bin ich mit 40 nochmal umgezogen von Stuttgart nach Bremen und habe dort auch neue Freundschaften geschlossen, die sehr tief, sehr eng sind. Also ich glaube, es kommt nicht unbedingt nur auf die Länge einer Freundschaft an, sondern wirklich, was man miteinander erlebt hat. Dass man Schwieriges miteinander durchgestanden hat, aber sich auch zusammen gelacht hat und hinterher nur sagt, meine Güte, wie konnten wir das nur tun? Und dann doch wieder lacht darüber. Und also ich glaube, der Humor ist eine ganz wichtige Sache für Beziehungen. Sicherlich auch den anderen verzeihen können, wenn was blöd gelaufen ist, und dieses Vertrauen, der andere meint es gut mit mir. Der macht es zwar nicht immer gut für mich, aber eigentlich würde sie oder er es so meinen.
Muss man sich, wenn Beziehungen wachsen, wenn Beziehungen zusammenkommen, auch Zeit geben? Denn dauert es eine gewisse Zeit, bis eine Freundschaft, eine Beziehung eine Intensität erreicht?
Ich glaube, es braucht, also gut, wenn beide zum Beispiel in einer Krise sind, glaube ich, brauche es nicht unbedingt die Zeit. Da stürzt man sich sozusagen erstmal aufeinander und weint miteinander oder flucht und schimpft miteinander oder was auch immer. Aber dass es wirklich eine tragende Freundschaft ist, ich glaube, da braucht es Zeit. Da braucht es auch Zeit und Zeiten, auch wo man wieder ein bisschen vielleicht auseinander ist und dann wieder zusammenrückt. Also, dass eine Freundschaft wirklich trägt, das braucht es länger. Bei Kindern ist es ja anders. Die gehen aufeinander zu und nach einer Stunde kommen sie zurück und sagt, Mensch, ich habe eine neue Freundin. Das können wir leider nicht. Wir geben nicht so viele Vorschusslorbeeren. Das tun ja natürlich Kinder viel mehr. Die geben Vorschusslorbeer. Oh Mensch, die ist so nett und die hat jetzt mit mir hier im Sand so tolle Burgen gebaut. Die ist einfach toll. Die gehört zu mir.
Da haben wir wahrscheinlich schon zu viel Lebenserfahrung oder zu viel Ernüchterung.
Zu viele Enttäuschungen, ne? Ja, zu viele Enttäuschungen, zu viel Ängste halten uns davon ab, was schade ist. Weil ich denke, wenn wir eher so positiv auf jemanden zugehen würden, würde sicherlich eher was an Freundschaft oder an, kann ja auch einer schöner kurzen Begegnung sein. Ich weiß, ich war irgendwie mal so traurig und saß am Strand und weinte, und dann kam eine Frau zu mir und sagte, Mensch, was haben Sie denn? Und setzte sich einen Augenblick zu mir. Und das war einfach eine schöne Begegnung. Die hat mir auch einfach dadurch, dass ich traurig war, einen Vorschusslorbeer gegeben, sodass wir eine schöne Begegnung hatten. Wir sind dann wieder auseinandergegangen. Aber diese kleinen Begegnungen machen ja auch viel, dass man mal auf jemanden zugeht, sagt, kann ich Ihnen helfen oder was ist denn da oder dieses oder suchen Sie was, oder beeindruckt waren. Mein Mann und ich waren in Japan. Es fing an zu regnen und wir dachten, oh Gott, sollen wir umkehren, Regenschirm holen? Dann hielt ein Japaner auf seinem Fahrrad an und schenkte uns seinen Regenschirm. Also sowas, also den anderen auch im normalen Alter viel mehr wahrnehmen und vielleicht auch mal was Nettes sagen oder was Nettes tun oder eine Hilfe geben. Mhm. Das sind zwar noch keine Freundschaften, aber es bereichert irgendwie das Herz. Dann denkt man, ach, die Welt ist gar nicht so schlecht.
Ja, Beziehungen, die tragen, müssen nicht unbedingt die intensiven sein, sondern das kann eben auch eine Freundlichkeit sein, eine Kontaktaufnahme, einfach zu wissen, sozusagen die Güte des Lebens ein bisschen zu erleben miteinander.
Ja, und mehr wie Kinder. Ne? Mhm. Mhm.
Haben Sie mal erlebt, Frau Tausch, dass es sowas wie eine augenblickliche Herzensverwandtschaft bei Ihnen gab, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt eine Beziehung, die eine ganz besondere Qualität hat? Also jetzt nehmen wir mal vielleicht Ihre Beziehung zu Ihrem Mann oder sowas aus, da hat man das möglicherweise auch, aber dass man solche Momente, die hat, dass es schon am Anfang einer Beziehung klar ist, dass das etwas Besonderes sein könnte, werden könnte?
Also ich glaube, bei meiner Freundin in der Schweiz, die habe ich kennengelernt, als mein erster Mann im Sterben lag. Und ich weiß, wir gingen da spazieren und redeten. Und plötzlich, ich bin sehr klein. Und dann sah ich, Mensch, die ist genauso klein wie ich. Und das war irgendwie sowas Verbindendes, dass wir beide trotz dieser schwierigsten Situation plötzlich lachen mussten. Ja, weil jemand umarmen oder in Arm in Arm zu gehen und dass jemand genauso groß wie ich, kannten wir beide nicht, so dass wir beide einfach darüber lachen mussten. Und da war, glaube ich, so ein Gespür, das ist so eine Herzensfreundschaft, ja, da in diesem Moment da.
Herzensfreundschaft, Herzensverwandtschaft oder aber auch im fortgeschrittenen Jahren noch neue Beziehungen anknüpfen. Worauf kommt es Ihnen dabei an? Was schweißt Verbindungen zusammen? Haben Sie auch solche Momente in Freundschaftsbeziehungen erlebt, wo Sie sagen, ja, das ist tragend für mich geworden? Ich, du, wir vom Leben in Beziehungen, das ist unser Thema bei HR2 Kultur lebenswert mit der Psychologin Daniela Tausch. Wir schauen auf unsere Beziehungen bei diesem heutigen Gespräch am Feiertag, weil wir diese Netze in Zeiten von anonymerem Leben dringender brauchen, denn je, Beziehungen tragen uns, ob es nun Freunde sind, Kollegen, Sportsfreunde oder die Beziehung in der Stammapotheke, von der wir eben schon gesprochen haben, oder die Nachbarn. Wie gehen wir auf Menschen zu? Was ist uns dabei wichtig? Oh, Dr. Tausch, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es im Grunde auch sowas wie eine beziehungsfreudige Art gibt, mit der man durchs Leben geht. Kann man sagen, dass Freundschaft sozusagen als oder Freundlichkeit als Lebenseinstellung empfehlenswert wäre?
Ich denke, es ist auch für einen selber empfehlenswert, weil es geht einem ja auch selbst besser, wenn ich freundlich bin. Ich kann natürlich, wenn ich irgendwie traurig bin oder wütend bin, fällt es mir schwer, nach außen hin freundlich zu sein. Aber wenn ich dann denke ich auch, alle sind gegen mich und gehe so durch die Welt. Ich bin grimmig, die anderen sind grimmig. Aber wenn ich selbst freundlicher bin, dann lächeln mir die anderen auch zu. Und dann denke ich auch, ja, die Welt ist auch freundlich. Also es ist für Beziehungen, es ist fürs eigene Wohl immer besser, wenn wir mit Freundlichkeit oder mit einer helleren Stimmung auf andere Menschen zugehen oder in die Welt reingehen können. Mhm. Aber das können wir eben nicht immer, weil manchmal sind wir vielleicht bis oben hin voll mit Wut und Ärger oder mit Traurigkeit oder mit, dass alles viel zu anstrengend ist.
Aber wenn es geht, ist es eine gute Grundinvestition in die Beziehungen auf jeder Ebene.
Und in die Beziehung zu sich selbst.
Mhm, mhm. Es gibt einen Anrufer in unserer Sendung HR2 Kultur lebenswert zum Thema vom Leben in Beziehungen. Es ist der Kote und er hat die Nummer 069-155-6126 gewählt. Einen schönen guten Abend, Herr Kote, und auch noch frohe Weihnachten Ihnen.
Herzlichen Dank für Ihren Rückruf.
Mhm. Herr Kote, was mögen Sie an Erfahrung beitragen?
Zum ersten Mal, als ich zum ersten Mal in Frankfurt war, im HR-Sendesaal mit Deutsches Requiem von Brahms, mit dem Bachchor Mainz, da habe ich mich bei den Angestellten vom HR herzlich bedankt, irgendwo mal in der Pause, weil die mir das Leben gerettet haben. Das heißt, dieser Sender oder HR2 Kultur hat mir in den schlimmsten Zeiten meines Lebens geholfen. Ganz einfach. Das ist auch eine Form von Beziehung und von Liebe.
Mhm.
Aber das andere, ich habe gerade jetzt gestern, oder heute Morgen war es noch, glaube ich, oder heute Nacht, letzte Nacht, da denke ich an Weihnachten 1971 und da war ich in Brooklyn, in der Melrose Street mit Arcides Gonzalez und Susan Edelheid. Ich habe mich in diese Menschen verliebt, wie ich nach dem Abitur 1971 im Sprachkurs war in Frankreich. Ich hatte Griechisch und Latein und habe dann da einen französischen Sprachkurs gemacht. Und siehe da, ich habe jetzt vor kurzem ein Buch in die Hand bekommen über O Jerusalem. Und da stand drin ein Zitat von Golda Meir, das hat sie 1970, 71 gesagt. Jede Tochter aus Jerusalem, die sich öffnet für den Goy, ist so viel wert wie der Rauch in den Schornsteinen von Auschwitz. Als ich das gelesen habe, ist mir ganz, ganz, ganz komisch geworden irgendwie. Aber dann dachte ich sofort wieder an die Susan, weil als ich eingeladen war zum Hanukkah-Fest 1971, was eine große Ehre war, das war auch das erste Mal nach dem Holocaust, nach dem Krieg, dass in dieser Form und in dieser Größe das Hanukkah-Fest in Washington Heights in New York gefeiert worden ist, da wurde ich natürlich gefragt, oh, so you're Detlef, yes. So you're Susan's friend, yes. So you're German, yes. So, what has your father been doing? Was he Nazi?
Also Sie wurden nach Ihrem Vater gefragt, was er in der Nazi-Zeit getan hat, ob er ein Nazi war, als Sie Chanukkah gefeiert haben in New York.
Ja. Yeah.
Also
das
dieses
war eine Gesellschaft, das waren meistens Leute zwischen 50 und 80 oder 90. Aber die Susan war jung, ich war jung und einige wenige andere waren auch noch jung. Und diese Beziehung und dieses Erleben, dass ich dann das Gefühl hatte, durch die Gespräche der Älteren, die dann um mich herum standen, und da kam sowas rüber, naja, Susan, sie sollte doch einen orthodoxen Juden heiraten.
Also Sie waren in einem jüdischen familiären oder Freundeskontext und Sie waren als Deutscher dort und Sie waren dann dort dennoch angenommen? Oder was war für Sie die besondere Qualität der Erfahrung damals?
Also die besondere Qualität im Nachhinein ist ja, wie ich jetzt irgendwann mal mitbekommen habe, dass dieses Chanukka-Fest 71 eines der ersten großen Treffen war in New York, Chanukka zu feiern, gemeinsam in Washington Heights, wo so viele Immigranten waren auch. Das ist ja im Nachhinein unfassbar, dass ich da eingeladen war und dass ich da mitgehen konnte und durfte. Das heißt, diesem Treffen ist vorausgegangen im Country Club irgendwo in Long Island, wo ich also bei der Tochter dieses Ehepaars, was auch wieder so unfassbar ist, die Mutter scheint also eine Nachfolgerin zu sein von Umberto Cassuto aus Florenz, der Oberrabbiner war, und der Vater wahrscheinlich in Sephardim. Und die einzige Tochter, in die habe ich mich verliebt. Und da war ich im Langbe College in Stony Brook und dann wurde ich halt eingeladen, zusammen jetzt mit ihr, mit der Susan, ihre Eltern zu treffen und dann haben wir gemeinsam gegessen und danach war dann diese Einladung zum Chanukka-Fest.
Also für Sie, nur damit wir alle folgen können, das ist ja ganz wichtig, war für Sie eine wichtige Erfahrung, dort in einer jüdischen Familie im Grunde als Deutscher aufgenommen geworden zu sein. Das ist für Sie das Unglaubliche gewesen, was Sie da erinnern.
Ich habe volles Verständnis, dass Sie jetzt so sprechen und darauf Bezug nehmen. Ich selber hatte ja von all dem, was in der Geschichte war, überhaupt keine Ahnung. Aha. Überhaupt nichts. Und ich habe dann auf die Frage 35 Minuten einen Vortrag gehalten vor diesen Menschen und habe dann meinen Vater dargestellt und hingestellt. Es war gestern eine Sendung, auch ich glaube auch HR2, über Erasmus von Rotterdam. Dann habe ich halt gesagt, das ist ein Mann des Neuen Testamentes, ein Humanist, ein Nachfolger, keine Ahnung, Erasmus von Rotterdam und. Was ich da alles erzählt habe.
Ja.
Boah. Und dann habe ich 1985 vom Präsidenten vom Bundesarchiv, dass er die Grabrede gehalten hat beim Tod meines Vaters am 21. Juni 1984. Ein halbes Jahr später habe ich ihn aufgesucht und habe mich bedankt für die Grabrede. Und dann hatte ich ihn angesprochen und gesagt, verzeihen Sie, Sie haben doch gesagt, 1932 ist der Verstorbene vereidigt auf die Weimarer Verfassung in den Dienst des geheimen preußischen Staatsarchives eingetreten. 1952 hat er maßgeblich das Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut. 1972 ist er in den Ruhestand getreten. Und 1971 habe ich dann in Frankreich die Susan kennengelernt, bei dem Sprachkurs nach dem Abitur. Und habe sie dann besucht auch, 71, und war dann im Dezember zum Hanukkah-Fest eingeladen. Und erfahre dann, jetzt 30, 40 Jahre später, dass Golda Meir gesagt hat, damals, ja, eine Jüdin sollte niemals sich mit einem Goy zusammentun.
Mhm. Und Herr Kothe,
jetzt habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen und sehe in Facebook die Susan, wie sie irgendwo da in der Welt spazieren geht mit Leuten und will ihr unbedingt schreiben. Ja.
Offensichtlich ist ihre Beziehung zu der Susan dann letztlich nicht weitergegangen. Wir müssen schauen, dass wir...
Das Unfassbare an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich 1998 schrieb ich etwas über Hot Tears, das heißt die heißen Tränen beim Abschied von der Susan am Kennedy Airport in New York. Und in der Nacht, als ich das geschrieben habe, außerhalb meiner Wohnung, war in meiner Wohnung jemand, der mich töten wollte. Hm. Und nur weil ich über heiße Tränen und diese Liebe und diese Beziehung nachgedacht habe und geschrieben habe, nur dem verdanke ich mein Leben. Ich bin also im Prinzip jetzt 20 Jahre alt. Das ist unfassbar.
Herr Kothe, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf. Wir können die Geschichte nicht in ihrer ganzen Breite noch weiter ausbreiten. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Hier ist HR2 Kultur lebenswert 06915561 26. Es geht um Beziehungen und wir können da in dem Zusammenhang nicht so in die ganz großen Tiefen einer Erinnerung einsteigen. Haben Sie bitte Verständnis dafür. Vielen Dank. Hier ist HR2 Kultur, die Gespräche am Feiertag, heute mit der Psychologin Dr. Daniela Tausch, und wir tauschen Lebenserfahrungen aus mit unseren Beziehungen. Ich, du, wir, vom Leben in Beziehungen ist das Thema. Ein wichtiges Thema, weil die Pflege von Beziehungen in Zeiten der wachsender Mobilität und Anonymität und auch Einsamkeit wichtig ist. Sie sprechen dabei mit unter der Telefonnummer 069 155 6126. Und ich begrüße jetzt am Telefon von HR2 Kultur Frau Fontana. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was liegt Ihnen auf dem Herzen, bei uns beizutragen?
Ja, das interessiert mich sehr, Ihre Sendung. Und zwar, ich habe kein Problem mit Beziehung, mit Freundschaft und so, ja. Mhm. Aber ich muss sagen, ich gehe sehr oft auf die Menschen zu, weil allgemein hier in Deutschland, ich bin nicht kein Deutscher, in Deutschland ist man ein bisschen zurückhaltend, ja. Und selbst wenn ich zum Beispiel, ich war jetzt beim einem Vortrag und eine Dame hat sich gemeldet, Wortmeldung, und die Dame war mir sehr sympathisch. Ich habe sie angesprochen und habe sie eingeladen zu mir. Ich habe gesagt, wenn Sie Lust haben, besuchen Sie mich. Mhm. Und habe ich sie zum Mittagessen eingeladen. Ich war auch im Ausland, also in der Tschechei. Und dann habe ich die Dame, die die Stadt geführt hat, die war mir so sympathisch, habe ich gesagt, ach, Sie können mich in Frankfurt besuchen. Ja. Und dann kam sie nach Frankfurt und es ist eine sehr schöne Freundschaft. Und ich muss sagen, Freundschaft, das ist wie eine Blume. Das muss man pflegen. Mhm. Ja. Und dadurch, und ich habe meinen Geburtstag gefeiert, meinen 80. hatte ich über 130 Leute eingeladen.
Das war dann auch die Frucht eines beziehungsfreudigen Lebens.
Ja, und gern haben sie alle nicht, denn manche verreist oder krank, ja. Und hatte ich 8 Nationalitäten, ja. Und zum Beispiel habe ich gestern Weihnachten bei den Italienern gefeiert, Mittagessen, und zwar in der Gemeinde.
Ist das eine Kirchengemeinde?
Kirchengemeinde, und der Pfarrer hat wunderbar, der Kellner gespielt. Es war eine sehr, sehr schöne Nachmittag, wo Italienisch nur gesprochen wurde, ja. Und dann habe ich heute eine Französin zu Besuch gehabt, eingeladen zum Mittagessen. Es war heute Französisch, ja.
Also wenn Sie zu einem Vortrag gehen, Frau Fontana, und anschließend jemanden dann, weil sie Ihnen sympathisch ist, zum Essen einladen, das ist für deutsche Verhältnisse schon sehr, sehr weitgehend, oder?
Ich würde sagen, nicht nur die Sympathie ist da, aber auch das Interesse. auch. Mhm. Ich gehe an viele Vorträge, Frankfurt bietet sehr viel, aber ich sehe so viele kommen zum Vortrag in den letzten Minuten, dann gehen sie anschließend weg. Und ich habe gern, wenn anschließend ein Gespräch mit jemandem, mit Bekannten und so, sei es beim Glas Wein oder so. Und so ergibt sich, dass immer die Freundschaft gepflegt wird auch, ja.
Ja. Frau Tausch, wie hören Sie das, was Frau Fontana erzählt?
Und ich finde es toll, dass Sie es machen. Sie gehen ja mit so viel Sympathie auf die Menschen zu und mit so viel Freude, dass die Menschen wahrscheinlich auch dann gerne sagen, ja, ich habe auch Lust, mich mit Ihnen zu unterhalten.
Ja.
Da ist ja an ganz viel an Lebensfreude, an Interesse, an Neugierde. Wir verbinden ja Neugierde immer so nur negativ. Das ist so schade, denn Neugierde heißt ja auch, Mensch, neu, ich möchte das neu kennenlernen, ich möchte Sie kennenlernen. Und das ist wunderschön. Dadurch wird ja Ihr Leben auch reicher. Dadurch sind Sie mit Ihren 80 Jahren sicherlich noch sehr jung.
Eben, es ist eine Bereicherung. Und ich mache auch jedes Jahr, dieses Jahr war ich erkältet, hat nicht so geklappt, Feuerzangenbowle, wo ich 8-mal mit, ungefähr 10-mal mit 8 Leute. Und auch die Nachbarschaft lade ich auch zu Feuerzangenbowle. Und ich, für mich ist es auch eine Freude.
Mhm.
Ja.
Ja.
Kommen Sie aus einer großen Familie, Frau Fontana?
Nein, wir waren so, meine Mutter ist Italienerin natürlich, ja, und das liegt auch, meine Mutter war sehr, wie gesagt, kontaktfreudig, ja, und als meine Mutter besuchte in Frankfurt, sind wir nach Sachsenhausen gegangen, die letzte Zeit, ja, und dann drehte sich um auf einmal und sprach am Nebentisch, sprechen Sie Französisch? Ich habe gesagt, das kannst du nicht machen. Und auf einmal der ganze Tisch kam ins Gespräch. Denn es waren auch Deutsche, die in Frankreich in der Gefangenschaft waren, als junge Leute.
Mhm.
Ja.
Also muss man öfters mal was machen, was man eigentlich nicht machen darf, ne?
Ja, ja, also wirklich. Und ich meine, wenn ich in eine Weinstube oder sowas, also ich spreche an die Leute, man kann immer Nein oder Ja sagen, ja. Und ich meine, ein Glas Wein allein trinken macht weniger Spaß. Ja. Und ich glaube, wenn ein Mensch in eine Weinstube kommt, er sucht irgendwie ein Gespräch. So betrachte ich. Und ich muss sagen, das gelingt auch, ja.
Und wie ist es dann, wenn derjenige sagt, nee, ich möchte alleine sitzen oder ich möchte nicht im Gespräch mit Ihnen sein?
Nee, das heißt, es geht nicht so prompt, abrupt so, aber man muss ein bisschen Menschenkenntnis haben, ja.
Also Sie checken das schon ab, wird derjenige darauf eingehen oder nicht, ne?
Ja. Und das ist eben so, das ist auch eine nette Unterhaltung, wo man also vieles erlernen kann, auch erfahren kann und so. Und ich muss sagen, die Freundschaft, die ich habe, also die sind schon seit Jahren, meine Freundin seit der Schule und sie lebt im Ausland und ich bin hier in Deutschland ganz allein jetzt, ja. Und ich muss sagen, mein Freundschaftskreis ist jetzt in Frankfurt und ich möchte Frankfurt nicht verlassen, weil es mir so gefällt hier und mein Freundeskreis auch mir viel geben auch.
Mhm. Ja. Freundschaften anknüpfen und pflegen. Vielen Dank, Frau Fontana, dass Sie uns da so ein ermutigendes Beispiel gegeben hat. Und wir fragen Sie dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie das gestalten, was für Sie da wichtig ist, ob Sie auch so intensiv, so initiativ sind wie Frau Fontana oder was bei Ihnen wichtig ist, wenn man sagt, ich bewahre Freundschaften, ich pflege Freundschaften. Lebenswert, die Gespräche am Feiertag heute dreht sich bei uns alles um Beziehungen und Beziehungen, wie sie zu pflegen sind und was sie uns bringen und wie sie uns im Leben tragen. In einer Zeit, die durch Anonymität geprägt ist, ist es wichtiger denn je, Beziehungen zu pflegen. Und was kommt Ihnen in den Sinn? Was ist Ihnen dabei wichtig? Die Telefonnummer hier ins Studio zum Gespräch 069 155 6126. Diese Nummer hat Herr Sohn gewählt. Und guten Abend, Herr Sohn, zunächst. Und noch herzliche Weihnachtstage Ihnen. Hören Sie mich?
Ja, schönen guten Abend, Herr Hofmeister. Guten Abend, Frau Dr. Tausch.
Herr Sohn, welche Erfahrungen mit Beziehungen bringen Sie ein in das Gespräch?
Ja, und zwar hatte ich 1995 aufgrund einer Anzeige eine Frau kennengelernt. Mit zwei Kindern damals. Ein Junge von 6 mit ADHS und einem Mädchen, was auch nicht so einfach war. 11, 12 Jahre damals alt. Und wir haben uns dann zusammengetan und dann bin ich nach Worms gezogen und zu dieser Familie. Und das war alles sehr schön. Der Junge hat ein bisschen gefremdelt am Anfang. Das Mädchen war gleich so auf meiner Seite. Und das lief alles sehr gut. Und ein halbes Jahr, nachdem wir dann zusammengekommen sind, ist, ich nenne sie einfach mal beim Namen, ist die Barbara an Krebs erkrankt.
Mhm.
Und Lymphdrüsenkrebs, ganz böse Geschichte, mit hochprozentiger Chemotherapie. Und hat dann zu mir gesagt, weißt du was, ich bin jetzt so schwer krank, das bringt nichts, wir trennen uns. Und da habe ich gesagt, du, nee, wir haben jetzt begonnen, also machen wir die Sache auch weiter. Mhm. Ja?
Sie wollten das, eigentlich mit ihr durchstehen, ne?
Ja, genau. Ich sehe nicht ein, dass ich eine Frau verlasse, nur weil sie Krebs hat. Ja, das geht nicht.
Mhm.
Und wir haben das dann wirklich gemeinsam durchgestanden. Und mit dem Jungen auch, der, wie gesagt, sehr schwierig war aufgrund seiner ADHS. Und wir haben das alles wunderbar gemeistert. Und am 15. Dezember 2005 ist sie dann verstorben, im Alter von 49 Jahren. Und ja, das sind heute knapp etwas mehr als 13 Jahre her. Und trotzdem kommt es mir so vor, als wäre das gestern gewesen.
Mhm.
Ja.
Ja,
ich bekomme einfach diese Sache nicht gebacken.
Mhm.
Nicht hin. Ja.
Ich denke, ich sage immer so, die Trauer kennt keine Zeit. Das Herz kennt eigentlich nicht die Zeit. Also wie Sie sagen, eigentlich gemessen, neutral liegt das schon so lange her. Aber in meinem Herzen wäre es, als ob es erst gestern geschehen wäre. Das ist was ganz
Richtig.
Normales. Das braucht
Richtig.
In und drei
mir
Jahre.
Hat mal jemand
Und,
also, und mir hat mal jemand gesagt, Zeit heilt Wunden und das sehe ich überhaupt nicht.
Ich denke nicht nur, ich denke zu der Zeit einmal braucht es sehr viele Gespräche, da braucht es Menschen, die einen stützen, wo man hingehen kann, wo man weint. Dann kann es sich schon verändern, die Trauer, aber es braucht viel Zeit und es braucht viel Gespräche auch. Gehen Sie denn, sind Sie irgendwo, wo Sie über Ihre Trauer reden können, über den Schmerz reden können?
Ja gut, ich bin selbst Sozialpädagoge, ne? Ich bin selbst ausgebildeter Sozialpädagoge.
Mhm.
Und ich meine, ich komme damit schon klar. Nur immer an so Tagen.
Na klar, dann kommt das wieder hoch.
Ist am 15. Dezember verstorben, ja. Und das ist immer für mich so ein Tag, wo es dann etwas schlimmer wird, ne?
Ja, da spüren Sie den Schmerz wieder viel stärker, ne?
Richtig, ne? Und jetzt vor kurzem, also was heißt vor kurzem, jetzt vor 6 Jahren hat die Manuela, also ihre oder unsere Tochter, wenn man so will, hat ein Mädchen geboren und da hat sie mich angerufen und hat zu mir gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist Opa. Ja.
Mhm.
Und das ist so toll bei mir angekommen,
ja.
Ja, und ich bin jetzt jedes Jahr, ich bin jetzt immer in Worms, also das heißt immer, aber zu bestimmten Zeiten, ja.
Mhm.
Und das ist für mich so, so wichtig.
Ja.
So wichtig.
Ja, da haben Sie noch ein Stück Familie irgendwie, ne? Und Sie haben Ihre Frau verloren, aber Sie haben noch ein Enkelkind geschenkt bekommen, ne?
Richtig. Mhm. Und die Manuela wollte mir schon öfter ein Bild mitgeben und da habe ich gesagt, du, ich will das Bild nicht haben, weil die Julia erinnert mich so an die Barbara, das ist unglaublich,
mhm.
Ne? Und ist auch ganz so der Typ, Barbara. Ja? Also das gleiche Lachen und alles.
Also ihre Enkelin erinnert sie so.
Schmerzen.
Ja, ihre Enkelin erinnert sie so an ihre verstorbene Frau, ne?
Ja,
mhm.
Ja.
Das tut auch immer wieder weh.
Frau Dr.
Aber auf der anderen Seite ist es sehr schön.
Mhm. Frau Dr. Tausch, Zeit heilt nicht automatisch Wunden, das haben Sie eben schon gesagt.
Mhm.
Beziehungen gehen ja auch weiter, auch über den Tod hinaus.
Ja.
Das heißt, eine Beziehung, selbst wenn sie eben nicht mehr gelebt werden kann, aufgrund des Todes in diesem Fall natürlich, und die Trauer steht da groß im Weg, aber können Beziehungen über den Tod hinaus so weitergehen, dass sie auch lebendig oder ins Leben weiterführen?
Also sie können schon auch ins Leben führen. Es kann ja auch sein, dass der Verstorbene, also mir ging es so bei dem Tod meines ersten Mannes, dass ich ihm mal gesagt habe, jetzt musst du mir helfen, du bist schon einfach weggegangen, jetzt musst du mir helfen. Also da habe ich die Beziehung zu ihm gepflegt. aber in dem Sinne, dass er mir hilft, in diesem Leben ohne ihn wieder zurechtzufinden. Mhm. Also dann kann es auch ins Leben reinführen, wenn wir uns nur an den Verstorbenen wenden und nur du warst gut und hier ist alles schlecht und so weiter und ich möchte nur zu dir und nur zu dir und alleine kann ich es nicht, dann erschwert es sicherlich den Weg. Aber man hat in Untersuchungen herausgefunden, zum Beispiel, dass Eltern, die ihr Kind verloren haben, wenn sie in inneren Beziehung zu ihrem Kind bleiben, dass sie dann eher mit dem Tod des Kindes weiterleben können. Also es ist so wichtig, in der Beziehung zu bleiben. Wir, auch wenn wir verreisen, wenn wir getrennt sind, bleiben wir ja trotzdem in der Beziehung. Und so fühlt sich das auch erstmal an, wenn der andere gestorben ist. Wir können es ja nicht fassen, was heißt denn Tod? Und da ist es eine Hilfe, einfach im inneren Gespräch zu bleiben. Oder ich habe ihn einfach immer um Hilfe gebeten.
Interessante Erfahrung. Mhm. Herr Sohn, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Und ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Weihnachtstag abends noch. Alles Gute.
Danke für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank.
Hier ist HR2 Kultur, die Gespräche am Feiertag, HR2 Kultur lebenswert. Ihre Telefonnummer zum Mitreden, mit Erfahrungen einbringen, 069 155 6126. Wir sprechen über Beziehungen, die tragend sind, über Beziehungen, die einen Eindruck hinterlassen haben, die prägend waren. Und da hat Herr Braun eine schöne Geschichte uns zu erzählen. Ich wünsche Ihnen zunächst einen schönen guten Abend, Herr Braun.
Schönen guten Abend, Herr Hofmeister. Ich könnte sogar zwei Kurzgeschichten, wenn ich die Zeit habe, ganz
auf
kurz
geht's
erzählen, die miteinander zusammenhängen.
Ja.
Ich habe verstanden, dass es in Ihrer Sendung auch um Toleranz geht.
Ja.
Und ich möchte kurz beschreiben, wie ich Toleranz gelernt habe. Das war, bin 1943 geboren, um 1958, 59 herum. Ich habe einen Freund in Frankreich besucht und eines Tages waren wir gemeinsam zum Mittagessen bei einer älteren Dame eingeladen, die sich heute noch vor mir, eine reizende Dame mit weißem Haar. Das war alles sehr nett, harmonisch, ich sprach Französisch und so weiter. Und wieder zu Hause bekam mein Freund einen Anruf und dann erzählte er mir die Geschichte. Diese Frau, Lehrerin, war verheiratet mit einem Lehrer und ihr Mann war hohes Mitglied in der französischen Resistance. Und eines Tages, ich weiß nicht, ob in Paris oder Lyon, kamen ihnen den beiden, die kamen vom Einkauf nach Hause, zwei Nazi-Offiziere entgegen und haben ihren Mann erschossen. Neben ihr auf offener Straße. Seitdem hat diese Frau einen unbändigen Hass auf alle Deutschen und auf alles Deutsche gehabt. Kann man verstehen.
Ja.
Dann erfuhr sie, dass im Freundeskreis ein junger Deutscher ist. Und da hat sie sich überlegt, mal sehen, wie die jungen Deutschen sind. Und ich war 18, 19, unbefangener junger Mann, wohl erzogen vielleicht auch, sprach Französisch. Danach hat sie beschlossen, und das finde ich Wahnsinn, ich darf die alten Deutschen weiter hassen. Aber die Jungen nicht, denen muss man eine Chance geben.
Mhm. Und das hat sie tief berührt, ne?
Mhm. Wahnsinn, das habe ich nie vergessen. Mhm. Das habe ich nie vergessen. Ich kann keine echten Vorurteile entwickeln. Ich habe Europa intensiv bereist im Laufe meines Lebens. Ich bin so vielen blöden Menschen begegnet, in jedem Land. Aber viel, viel mehr ganz tolle Menschen. Man muss nur offen sein dafür. Man muss offen auf die Menschen zugehen. Und die meisten sind liebe, nette, reizende Menschen. Das hat mein Leben geprägt, diese Erfahrung.
Mhm. Und also es hat Sie ermutigt, auch offener auf Menschen zuzugehen, ohne Vorurteile, ne?
Sehr, sehr, sehr. Und jetzt vielleicht ganz kurz, weil Japan erwähnt noch die zweite Geschichte, nur ganz kurz. 1973 habe ich mich in eine japanische Studentin verliebt, die war in Deutschland, Psychologin. Aber es passte nicht, die musste zurück nach Japan, ich musste hier bleiben. Ja, mittlerweile ist sie geschieden, ich bin geschieden. Wir haben uns nach 37 Jahren wiedergesehen und die Liebe von damals war sofort wieder da und die Beziehung funktioniert.
Mhm.
Aber warum? Wir sind zwar von der Persönlichkeit ähnlich, aber es sind doch enorme Kulturunterschiede. Durch die Toleranz, wir tolerieren. Sie toleriert meine Macken, meine deutschen Angewohnheiten. Ich toleriere ihre Macken und ihre japanischen Angewohnheiten und Eigenschaften. Dadurch funktioniert das.
Mhm.
Das ist wirklich das Zauberwort, wie Menschen miteinander auskommen, wenn sie das Brett vor dem Kopf wegnehmen.
Und ich denke, wenn Menschen sehr unterschiedlich sind und in einer Beziehung leben, braucht es enorm viel Toleranz. Aber das bedeutet auch, dass ich ein gutes Selbstwertgefühl habe. Dann kann ich toleranter sein.
Also das habe ich nicht gehabt.
Haben Sie nicht gehabt und Sie haben es trotzdem geschafft. Toll.
Ich hab viele Jahre, das sage ich von meinem Vater her, ich habe viele Jahrzehnte gebraucht, um das aufzubauen. Gut, ich weiß, was ich kann und wer ich bin. Ja. Nein, das ist nicht das Wichtige. Ich konzentriere mich einfach auf den Menschen und was mir nicht gefällt, dann da denke ich halt einfach nicht mehr drüber nach. Wir sind zusammen, wir lieben uns sehr, jetzt im Alter, ich werde jetzt 76, wir lieben uns sehr und das ist so ein spätes Glück und da wird man auch nachsichtiger.
Man wird weicher, ne?
Man fragt mich, warum machst du das so, warum machst du das so? Die macht das so.
Ja.
Basta. Und das dann das sind ja so Unwichtigkeiten. Die meisten Streitereien kommen doch auch aus Unwichtigkeiten heraus. Aber ich glaube wirklich, davon bin ich fest überzeugt, ich rede nur bei mich jetzt, gut, das ist auch die Sendung. Ich glaube wirklich, die Basis dafür hat diese alte französische Lehrerin gelegt. Mit dieser Haltung, ich muss den jungen Menschen eine Chance geben, ich darf nicht alle Deutschen hassen.
Das war wirklich wie eine Gnade eigentlich, die sie erfahren haben durch diese Frau, ne?
Ja. Mhm.
Ja. Herr Braun, eine schöne Geschichte, die sich über Jahrzehnte hinzieht und die ihr Leben geprägt hat. Vielen Dank, dass Sie es eingebracht haben. Dankeschön und Ihnen noch einen schönen Abend. Hier ist HR2 Kultur lebenswert. Am Weihnachtsfest 2018 kümmern wir uns um Beziehungen. Ich, du, wir vom Leben in Beziehungen haben wir diese Gespräche am Feiertag überschrieben. Und Beziehungspflege als Lebenskunst im Grunde, das ist so der Hintergrund unserer Sendung in einer Zeit von Anonymität, Anonymisierung, von auch kleineren Familien, von höherer Mobilität ist das eine Lebenskunst, die immer wichtiger wird. Frau Dr. Tausch, Daniela Tausch, Psychologin in Würzburg, ist dazu meine Gesprächspartnerin, auch Ihre Gesprächspartnerin. Frau Dr. Tausch, wir haben eben gehört von einem Anrufer, dass es ganz wichtig ist, in Beziehungen miteinander nachsichtig zu sein und die Nachsichtigkeit zu lernen, den anderen nicht ändern zu wollen, sondern eben da einfach ein großes Herz. Und Sie haben dann gesagt, weicher miteinander umzugehen. Dieses Wort weicher miteinander umgehen ist zunächst mal nicht so geläufig. Was schwingt für Sie dabei alles mit?
Für mich schwingt dabei mit, dass ich nicht denke, der andere macht das so, weil er gegen mich ist. Und also das gegen einen selbst gerichtet zu sehen, sondern weicher, dass ich sehe, der andere ist einfach so, das ist seine Art, das zu machen und ihn so zu belassen, dass ich ihn sozusagen im milderen Licht sehe und nicht irgendwie in Bewertung und nicht gegen mich sehe, sondern sehe, so ist er, ich würde es anders machen, ein bisschen schwer anzunehmen, aber so ist der andere und das dann wirklich auch anzunehmen und zu bejahen. Und das bedeutet natürlich, so ein Stück nachsichtig, weich mit dem anderen zu sein. Aber ich denke, zuerst muss ich es auch mit mir selber können. Wenn ich nachsichtig mit mir selber sein kann, im Gespräch mit mir, kann ich es auch leichter jemand anderen gegenüber. Also zum Beispiel, wenn ich mir Silvester, steht ja vor der Tür, vornehme, ich höre damit auf oder mache dieses und es gelingt mir nicht, kann ich mich natürlich zermartern oder ich kann sehen, okay, ich habe es zumindest die ersten 5 Tage geschafft. Also, dass ich auch an mir nachsichtig vielleicht eher das Positive sehe und mich nicht zerfleische. Und dann denke ich natürlich auch, alle anderen sind gegen mich, wenn ich mich zerfleische.
Das hängt zusammen. Die Beziehung zu sich selbst ist irgendwie sozusagen die Urform der Beziehung zur Welt, kann man fast sagen.
Ja. Und da macht es natürlich, wir reden oft mit uns selbst genauso, wie unsere Eltern mit uns geredet haben. Wenn die gesagt haben, du kriegst auch nichts auf die Reihe, dann reden wir auch eher zu uns selber, du kriegst auch nichts auf die Reihe. Ja, haben doch meine Eltern recht gehabt. Oder wer will schon mit mir was zu tun haben? Das kann ja gar nicht gehen. Aber wenn ich mit mir rede von, ich konnte es nicht anders, aber ich habe einen guten Vorhaben und vielleicht mache ich jetzt jeden Monat die ersten 5 Tage, dass ich das anfange durchzuhalten. Also sich kleinere Ziele zu setzen, nachsichtige, die ich auch wirklich verwirklichen kann.
Also wenn wir uns kritisieren, also diese innere Strenge, das ist im Grunde die Wiederholung von irgendwelchen Elternbotschaften oder was weiß ich.
Meistens Eltern oder Lehrerstimmen, wo wir abfälliges oder abwertendes uns selbst gegenüber gehört haben.
Und dann muss man graben, damit man die positiven Stimmen, die man vielleicht auch mal gehört hat, findet? Oder muss man die sich dann selber sagen?
Genau, also man kann graben und sehen, finde ich da was? Vielleicht gibt es was, vielleicht gibt es aber auch nichts. Oder ich kann mir vorstellen, wie würde denn eine gute Mutter zu mir reden oder ein guter Vater zu mir reden? So ein, den ich mir immer gewünscht hätte. Was würde der denn sagen? Und dann kann ich es mir ein Stück sagen. Nicht in dem Sinne, dass ich mir eine andere Kindheit dadurch erschaffe. Das geht nicht. Aber ich kann vielleicht langsam wirklich stückchenweise lernen, einen anderen Umgang mit mir selber zu finden. Mhm. Also mir selbst ein guter Elternteil zu werden. Für das Kind in mir, aber auch für die Erwachsene in mir.
Mhm. Wir sind ja dabei, so ein bisschen Beziehungstechniken zu erkunden hier gerade. Und es ist auch schon angeklungen im Rahmen der Sendung. Da spielt natürlich die Kommunikation eine ganz wichtige Rolle. Wie gehe ich mit dem anderen um? Wie respektiere ich ihn? Aber natürlich auch, wie spreche ich mit ihm? Das Stichwort Zuhören ist sicherlich wichtig. Das ist nun Ihr Beruf als Psychologin. Mhm. Das ist ja für Sie im Grunde der zentrale Zugang zum anderen Menschen. Aber es ist ja so, dass wir in alltäglichen Beziehungen auch genau darauf bauen können.
Ja, und dass das wichtig ist, das schafft ja Verbindung, wenn ich zuhöre, wenn der andere spürt, ich habe Interesse an ihm, ich will wissen, wie es in ihm aussieht und er davon was erzählen kann, schafft das ja Verbindung. Mhm. Das gelingt natürlich im Alltag oftmals nicht, weil man dann im Stress ist, weil man irgendwie keine Zeit hat oder der denkt, oh Gott, jetzt das auch nicht noch oder so. Aber es ist sehr wichtig, sich immer wieder einen kleinen Raum dafür zu nehmen, wirklich miteinander zuzuhören und miteinander zu reden und nicht nur über alltägliche Dinge, die erledigt werden müssen, sondern wirklich, wie geht es dir jetzt zu Beginn der Woche, wie geht es dir wirklich zu Beginn des Jahres, wirklich zu fragen, was beschäftigt dich und auch selbst das mitzuteilen, was einen selbst beschäftigt.
Was sind so die häufigsten Fehler beim Zuhören oder sagen wir mal, wo stellen wir uns dann, verstellen wir uns im Grunde selber den Weg zum anderen im Gespräch?
Ja, ich denke auch oft, wenn es zum Beispiel der Freundin vielleicht nicht gut geht, dann denkt man, oh, ich will sie aufmuntern, sagen, Mensch, so schlimm ist es doch nicht und das schaffst du doch noch und das geht doch noch. Dass wir jemanden trösten wollen, indem wir einfach das Leid durchstreichen wollen. Und häufig trösten wir viel besser, wenn wir sagen, erzähl und das ist wirklich schwer und oh ja, und Mensch, und du hast es aber auch schwer, dann kommt der andere viel eher an seine Kraft und kann sagen, naja, so schlimm ist es nicht, das schaffe ich schon. Also, aber erst, wenn man sich wahrgenommen fühlt, wie schwer es denn ist und was man alles für Aufgaben hat und Belastungen hat.
Wir haben eben Beispiele gehört im Gespräch von durchaus beziehungsfreundlichen Anrufern und Anruferinnen. Da hatte man den Eindruck, die sitzen gar nicht in ihrem Schneckenhaus, sondern die sind ein Stück rausgegangen. Ist das dann auch so eine, ja im Grunde so eine Kulturtechnik oder ist es mehr eine Persönlichkeitsfrage?
Also bei der einen Frau, bei der Fatona, hatte man ja das Gefühl, ja das italienische Temperament, klar, dem fällt das leichter. Aber sie sagte ja auch, meine Mutter war eine sehr kontaktfreudige. Also ich glaube, es macht sehr viel davon aus, wie wir es bei unseren Eltern erleben. Sind die kontaktfreudig, gehen die nach draußen, pflegen die Freundschaften oder wie ist es da? Da gucken wir es uns ja ab.
Es gibt ja auch, wir haben eben schon über das Weiche gesprochen, dass man sich weich zeigt. In Beziehungen ist natürlich auch immer auch Scham ein wichtiger Aspekt, dass man eben auch Dinge zurückhält, dass man eigene Verletzlichkeiten eher verbirgt, also sich stark zeigen will. Gute Beziehungen sind Beziehungen, in denen ich Schwäche zeigen kann? Oder wie würden Sie das sagen?
Ich würde das sagen, dass ich in guten Beziehungen, in Freundschaften wirklich auch meine Schwäche zeigen kann und weiß, da wird nicht drauf getrampelt, sondern das wird gesehen. Natürlich, wenn man im Konflikt ist oder so, kann auch drauf getrampelt werden. Das passiert einfach in Freundschaften oder in Partnerschaften, dass man genau in die Wunde dann auch reintritt. Wir sind ja alle keine Engel in Beziehungen. Also, aber den Mut zu haben, das mitzuteilen, das verbindet, das macht ja eigentlich erst Freundschaft. Also ich würde sagen, meine Freundschaften sind da entstanden, wo ich in der Krise war und mich Menschen anvertrauen musste, weil ich sonst zu einsam gewesen wäre und die waren für mich da. Das hat viel Freundschaft gemacht. Und natürlich gab es dann auch mal vielleicht, dass ich angerufen habe und derjenige konnte nicht, dass das genauso dazugehört. Mhm. Dass der andere vielleicht fünfmal da ist und fünfmal nicht da ist. Und in der Freundschaft heißt ja nicht, du musst immer da sein, sondern wenn es dir möglich ist, gehe ich davon aus, dass du da bist und mir hilfst.
Ist ja auch eine Frage der Synchronizität. Also ja. Jemand hat Bedürfnisse, aber der andere muss eben auch bereit sein. Und das ist dann auch manchmal vielleicht ein schwieriger Prozess, das synchron zu kriegen,
ja.
oder?
Ja. Ja, und dass man sehen kann, wie weit kann ich den anderen noch belasten oder wie weit brauche ich auch mehrere Freundinnen. Gerade wenn man in der Krise ist, ist es ja schwierig, wenn es nur immer eine ist, die fühlt sich dann vielleicht schnell überbelastet. Dagegen, wenn ich mehrere habe, kann ich es ein Stück verteilen. Und so wie Sie sagten, es kann die Freunde aus der Straße sein, wo man sich trifft. Das kann beim Sport sein, wo man vielleicht hinterher noch was trifft. Oder eigentlich einfach zu wissen, wenn ich nicht komme, die werden nach mir fragen. Das macht ja auch schon was aus an Gebundensein.
Vom Leben in Beziehungen, ich, du, wir, unser Thema in HR2 Kultur lebenswert mit Dr. Daniela Tausch. Frau Dr. Tausch, wir haben eben schon gesprochen über die Beziehung zu mir selber, die ja wie so ein kleiner Nukleus ja eigentlich ein Kernpunkt für das ist, was wir an Beziehungen aufnehmen, auch zu anderen. Und da haben Sie den Gedanken eingebracht, dass es auch wichtig sei, als in dieser Beziehung eben nicht in Beziehung nach außen zu gehen, sondern durchaus allein sein zu können.
Braucht es ja, damit ich Beziehung zu mir selber pflege, muss ich auch immer wieder Zeiten des Alleinseins haben. Und dadurch kann ich mich Freundinnen oder Freunden auch schon auch bedürftig oder traurig oder schwach zeigen. Aber ich weiß, ich bin da immer noch zu mir und bin nicht abhängig davon, dass die jetzt auch Zeit haben. Es gibt ja manche Beziehungen, wo man das Gefühl hat, oh, die verabredet sich jetzt mit mir, nur weil sie nicht alleine sein kann. Und da fühlt man sich dann manchmal ein bisschen missbraucht. Und darum ist es eine unwahrscheinlich wichtige Grundlage. Ich kann auch gut in Beziehung mit mir selber sein. Das heißt zum Beispiel, Weihnachten ist immer dieses Thema mit Klienten, die alleine leben. Wie können sie Weihnachten verbringen, ohne dass sie abrutschen? Da geht es ja auch um die gute Beziehungsgestaltung zu mir selber. Koche ich für mich selber auch ein schönes Essen? Kaufe ich mir selber vielleicht ein Geschenk, welches ich weiß, was ist, aber mir trotzdem verpacken lasse, um diese Beziehungspflege mit mir selber zu leben?
Also so ganz konkret?
Ja, ganz konkret. Weil viele ja abstürzen, die denken, oh Gott, ich bin alleine hier in meinem Zimmer und alle anderen verbringen harmonisch in der Familie zusammen. Und die sehen halt nicht, dass viele in der Familie denken, oh Gott, wenn ich dieses Weihnachtsfest endlich hinter mir habe, diese ganzen Konflikte, hoffentlich geht's mal ohne Streit ab oder wie auch immer. Ja, also von daher ist es ganz wichtig, dass die das lernen zu regulieren. Und das heißt ja auch, wirklich schwierige Situationen mit sich selber regulieren und durchstehen zu können.
Das wäre die Beziehung zu mir selber. Dann geht es natürlich noch mal ganz in die Breite, wenn wir so in die digitale Welt schauen, die Beziehungen. Ja. Also ich habe bei Facebook 140 oder 170 Freunde, das ist noch nicht mal sehr viel. Aber was sind das für Freunde?
Genau.
Im Grunde ein Medium des des Austausches von Nebensächlichkeiten. Wie ernst nehmen Sie das für Sie selber?
Also ich bin nicht bei Facebook, also schon von daher nehme ich schon. Aber zum Beispiel meine WhatsApp-Kontakte zu der Freundinnengruppe in Bremen ist für mich ganz wichtiger Zusammenhalt. Dann weiß ich, jetzt machen die das oder jetzt machen die das. Also das finde ich schon wichtig als Netz. Aber das sind natürlich auch gelebte Beziehungen, wo wir uns treffen, wo wir uns sehen. Und ich für mich muss auch sagen, ich kann wahrscheinlich allerhöchstens 10 Freundschaften leben, allerhöchstens, würde ich mal sagen, weil es braucht Zeit, es braucht ein offenes Herz, es braucht dieses Zuhören, es braucht ja auch ein Stück Teilnehmen. Wenn ich weiß, eine Freundin hat eine schwere Prüfung, dann schicke ich ihr vorher vielleicht per WhatsApp eine kleine Nachricht, hey, ich denke an dich, du wirst das schaffen oder irgendwie sowas. Das sind ja ganz wichtige Kontaktbotschaften, die dieses digitale Netz uns auch bietet. Aber um so verbunden zu sein, ist es für mich sehr begrenzt. Ich kann nicht mit 100 Menschen so verbunden sein. Ja. Und das heißt für mich Freundschaft, wenn ich weiß, eine Freundin oder Freund hat eine schwierige Situation, einfach ab und zu mal eine Nachricht zu schreiben. Ich denke an dich, hoffe, es geht dir einigermaßen. Oder also diese Verbundenheit finde ich eine sehr schöne und eine sehr wichtige auch von Freundschaft. Weil man ja nicht immer in der Nähe lebt, sich nicht immer sehen kann. Und dann kann man kurz mal eine Nachricht schicken, einfach ein Zeichen, wo man merkt, ach, der andere hat mich an mich gedacht, das ist schön. Das verbindet ja.
Ja, ist schon ein Medium der Verbindung. Natürlich auf der Basis einer dann doch lebendigen, wirklichen, physisch
erlebten Beziehung. Genau, also das braucht es unbedingt.
Lassen Sie uns noch mal sprechen auch über die unterschiedliche Beziehungspflege zwischen Frauen und Männern. Man hat mal gesagt, Frauen haben eine Beziehungswelt face-to-face, Männer haben eine Beziehungswelt side-by-side, nebeneinander. Können Sie damit was anfangen?
Das glaube ich schon. Also ich erlebe es für mich auch so, dass ich sehr an dem Leben meiner Freundin teilhabe und Anteil nehme. Und vielleicht bei Männern, dass die gar nicht so danach fragen, du, was beschäftigt dich, sondern eher auf vielleicht gemeinsame Erlebnisse, Fußball oder Kneipe oder Bier trinken sind. Das ist, glaube ich, nicht immer so, aber es ist Ihre Äußerung, glaube ich, trifft es schon ganz gut. Wie erleben Sie es denn?
Also für mich ist die Männerwelt sozusagen tatsächlich auch eher auf so ein drittes Gemeinsames gerichtet. Also es gibt auch bei Männern natürlich tiefen Austausch. Auch da wird sozusagen auch in der Krise häufig eine Tiefe möglich, obwohl man über Jahre hin vielleicht nur miteinander Tennis gespielt hat in einer Gruppe oder sowas. Dann gibt es irgendeine Situation, wo dann plötzlich auch eine andere Qualität sich zeigen kann, was einem nicht gut geht oder sowas. Aber überwiegend sehe ich Männerfreundschaften eher so orientiert auf ein Drittes, auf eine Gemeinsamkeit, auf Sport natürlich häufig, auf Erlebnisse. Wie wichtig ist es, sich in Beziehungen Erlebnisse, Erfahrungen zu verschaffen, zu planen? Welche Bindungswirkung hat da etwas, das man gemeinsam erlebt hat, ganz, ganz buchstäblich?
Ich glaube, das macht enorm viel Anbindung, dieses gemeinsam Erlebte. Sei es auch nur Tennisspiel, manches Tennisspiel, ich meine, da lacht man auch oder denkt, oh Mensch, wir hätten es kriegen können. Man erlebt Gefühle miteinander und ich glaube, gemeinsam erlebte Gefühle verbindet einfach, sei es beim Tennis oder sei es woanders. Und ich glaube, es ist gut, das nicht zu bewerten zwischen den Frauen und den Männern. Es sind andere Arten der Verbindung, aber es sind Begegnungsmöglichkeiten. Und das, glaube ich, ist das Wichtige anzuerkennen und zu würdigen.
Kann man in Beziehungen auch überwiegend in Vergangenheit leben? Das ist ja auch, wenn man schon viel miteinander geteilt hat oder erlebt hat. Aber dann sozusagen, wenn man zu stark zurückschaut, nur aus dem Erlebten, im Grunde auch so eine eigene Identität der Freundschaft sich bildet, das wäre wahrscheinlich zu wenig dann.
Weiß ich nicht, ich denke, es kommt darauf an, wie die Menschen leben. Also ich stelle mir ja zum Beispiel eine ältere Frau bettlägerig vor, die vielleicht gar nicht mehr so viel erlebt, die vielleicht mehr in ihrer Vergangenheit lebt. Da denke ich, kann es dann viel sein, wenn es für die andere auch so ist. Aber es ist sicherlich wichtig, dass immer wieder neue gemeinsame Erlebnisse dazukommen. Ich meine, manchmal kann es auch sein, dass man über ein Buch spricht oder über einen Film. Das macht ja auch was an Gemeinsamkeit.
Unsere Sendung geht zu Ende. Ich, du, wir vom Leben in Beziehungen. Das war HR2 Kultur lebenswert mit den Gesprächen am Feiertag. Ich danke Ihnen sehr, liebe Daniela Tausch, für Ihren Besuch im Studio.
Ja, danke schön.
Dr. Daniela Tausch ist psychologische Psychotherapeutin, lebt und arbeitet in Würzburg. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Weihnachtsabend noch.